Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich über das Thema, dass wir weitermachen können in Nehemia 8 und möchte gleich mal mit einer Frage anfangen. Wer kann irgendeinen Vers aus dem Buch Nehemia auswendig? Und wenn ja, welchen? Ich bin sicher, dass es ein paar Leute gibt, die einen auswendig können. Nehemia 8, Vers 10. Es gibt ja dann sogar ein Lied. Hab mich gewundert, dass wir das nicht gesungen haben, aber macht nichts. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Vers aus dem Buch Nehemia. Aber ich habe den Eindruck, es ist so wie manchmal in der Bibel, dass ein Vers zwar bekannt ist, aber der Kontext ist eigentlich gar nicht bekannt. Das ist so, ne, die Grokarten oder andere Kalenderkarten, da ist ja meistens dann eben nur ein Vers drauf und man schaut gar nicht nach, was der Kontext ist. Ich denke da an ein ganz bekanntes Beispiel aus Philipper 4,13, auch ein ganz bekannter Vers. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und ja, da hört man dann manchmal die tollsten Sachen, wozu Gott uns mächtig macht, was man alles tun kann an Wundern und was ich was alles, an mächtigen Taten. Aber der Kontext ist eigentlich ein ganz anderer. Der Kontext ist, Paulus sagt, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles. Man könnte sagen, ich vermag das alles durch den, der mich mächtig macht. Und so ähnlich ist es jetzt bei Nehemia 8. Der Vers ist es ja eigentlich nicht der ganze Vers, sondern diese Aussage, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, ist ja nur der zweite Teil. Der erste Teil sagt, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Naja, das ist ja nicht gerade up to date. Da werden manche die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, was? Fette Speisen und süße Getränke? Also noch ungesünder geht's ja gar nicht. Was erwartet hier Gott von uns? Und denn Diätologen sagen uns, dass wir Fett reduzieren sollen. Und das stimmt wahrscheinlich, weil manche von uns zu viel Fett zu sich nehmen. Als wir auf den Philippinen gearbeitet haben, in Palanan, weit weg von der sogenannten Zivilisation, da gab es keine Kühlschränke und keine Geschäfte. So kam dann manchmal am Abend jemand vorbei und hat gefragt, ob man Schweinefleisch möchte. Und dann hat man bestellt, 3 Kilo oder was immer. Und nur wenn genügend Bestellungen zusammengekommen sind, wurde das Schwein natürlich geschlachtet, denn sonst wäre der Rest ja verdorben gewesen. Und so dann um 4 in der Früh hat man schon das Quietschen gehört. Und dann kamen sie, wann immer, mit 3 Kilo Fleisch. Aber man konnte ja nicht sich aussuchen, was für Fleisch, sondern man kriegte einfach 3 Kilo. Und dann passierte es halt, dass da jede Menge Fett dabei war, reines Fett. Und ja, ich weiß nicht, wir haben nicht an Nehemia 8 gedacht und haben also diese fette Speise nicht gegessen, sondern haben sie unseren Nachbarn geschenkt dann, den fetten Teil, und die haben sich riesig gefreut. Warum? Weil ihre Mahlzeiten waren 3-mal am Tag Reis und manchmal noch ein bisschen Gemüse und sonst manchmal nichts. Da hat man zu wenig Fett. Da braucht man dann das Fett. Aber ich denke, wenn man in die Bibel oder das Alte Testament da ein bisschen die Kultur versteht, dann weiß man, dass das Entscheidende hier jetzt nicht das Fett ist, sondern dass es darum geht, dass es ein Festtagsessen ist. Das war ein so Ausdruck dafür. Und deswegen übersetzen andere Übersetzungen, zum Beispiel Neues Leben Bibel, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen. Und wenn das für uns heute mit weniger Fett ist, dann dürfen wir es mit weniger Fett essen. Oder die Gute Nachricht Bibel sagt, geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt. Und Hoffnung für alle, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Es geht also um ein Festmahl in diesem Kontext. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was hat das damit zu tun? mit erneuert durch das Wort. Was hier in Nehemia 8 passiert, ist, nennt man eine Erweckung. Es ist nicht die erste in der Geschichte Israels. Wenn wir die Chronik lesen, dann finden wir mehrere Beispiele. Da heißt es in 15, Vers 15 über den König Asa und seine Erneuerung. Die Freude über den Bund war groß, denn die Menschen hatten sich ihm wirklich von ganzem Herzen verpflichtet. Begeistert suchten sie Gott und er ließ sich von ihnen finden. Viermal in dem Kapitel ist von der Rede, sie suchten Gott. Das ist eine Erweckung, wenn Menschen Gott suchen. Dann bei König Hiskia, er ergriff das Wort und sprach, nun habt ihr euch dem Herrn geweiht, tretet herzu und bringt die Schlachtopfer und Dankopfer zum Haus des Herrn. Und da brachte die Gemeinde Schlachtopfer und Dankopfer dar. Und alle, die willigen Herzens waren, brachten Brandopfer dar. Und es war wieder eine große Erweckung. Wir können nicht auf alle Details dort eingehen. Und dann etwas später kam der König Josia. Und er trat an seinen Platz vor dem Tempelhaus und schloss einen Bund mit dem Herrn. Das ganze Volk musste versprechen, dem Herrn zu gehorchen und alle seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Willen und aller Kraft zu befolgen. Und alles, was in dem aufgefundenen Buch gefordert war, sollte genau befolgt werden. Das waren drei Erweckungen in der Geschichte Israels. Und dann jetzt kommt Nehemia 8, die vierte Erweckung. Wenn man sich das anschaut, dann war die erste unter König Asa 895 vor Christus und die zweite unter König Hiskia 715 Jahre vor Christus, 180 Jahre später. Und 93 Jahre später König Josia, 622 und dann wieder 177 Jahre später Esra, unter Esra dann, wie wir es dann gleich sehen werden. Zum Vergleich, die letzte Erweckung, die Österreich erlebt hat, ist circa 300 Jahre her. Seit 300 Jahren haben wir keine Erweckung mehr gehabt. Und deswegen, ja, schauen wir uns Nehemia 8 an, um zu sehen ein bisschen, was spielt sich da ab, was steckt dahinter. Gleich dazu sagen, man kann Erweckung nicht machen, aber man kann die Bedingungen dafür schaffen. Und das ist dann immer noch Gottes Geist, der es bewirken muss. So lesen wir in Nehemia 8, Vers 1. Das ganze Volk versammelte sich vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Und da sehe ich als erstes das Werkzeug Gottes. Das war Esra. Das Buch Esra haben wir vor Nehemia, aber jetzt hier in Nehemia wird Esra zum ersten Mal erwähnt. Und er war ein Werkzeug Gottes. Das lesen wir in Esra 7, Vers 10. Seine Lebenseinstellung. Esra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu befolgen und die Israeliten seine Vorschriften zu lehren, damit sie sich in ihrer Lebensführung und Rechtsprechung daran hielten. Er hatte drei Motive in seinem Leben. Es war Lesen, Lesen und nochmal Lesen. Und dann steht dort Leben. Er hat es ins Leben umgesetzt. Und dann erst hat er es gelehrt. Eine wichtige Reihenfolge, die wir auch im Neuen Testament dann finden. Der Paulus schreibt dann an Timotheus im ersten Brief, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Das Leben, Vorbild, das Lesen und das Lehren. Und da kann man immer wieder nur beten, dass Gott uns solche Leute schenkt, die solche Werkzeuge Gottes sind. Aber dann im nächsten Abschnitt haben wir das Wort Gottes. Da heißt es ab Vers 2 und 3, so brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Das Wort Gottes, das erste war also das Lesen, dass das Wort Gottes gelesen werden musste. Sehr oft in der Bibel kommt das vor, diese Aufforderung zu lesen. Für einen König in Israel war es Pflicht, hat Mose schon gesagt, dass er das Gesetzbuch abschreiben lassen soll. Und diese Abschrift soll immer in seiner Reichweite sein. Er soll jeden Tag darin lesen, solange er lebt, damit er lernt, dem Herrn, seinem Gott, mit der erforderlichen Ehrfurcht zu begegnen und alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu befolgen. Wenn die Könige das gemacht hätten, wäre die ganze Geschichte Israels völlig anders gewesen. Denn wenn man sich manche dieser gottlosen Könige angeschaut hat, dann kann man sicher sein, dass die nicht jeden Tag im Gesetzbuch gelesen haben, sondern im Gegenteil es abgeschafft haben und so weiter. Das ist traurig, denn Hosea sagt an einer anderen Stelle, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo das vielleicht auch ein bisschen manchmal durchkommt, dass Christen nicht mehr in der Bibel lesen und vieles kaputt geht an Beziehungen, an Zeugnis und so weiter, aus Mangel an Erkenntnis, weil Kinder Gottes, wenn sie die Bibel nicht lesen, vieles einfach nicht wissen, wie man leben soll, wie man leben kann, um dem Herrn zu gefallen. Hier wurde 6 Stunden Bibel vorgelesen. Vom frühen Morgen steht, das wäre 6 Uhr in Israel, bis Mittag, bis 12, 6 Stunden lang wurde laut vorgelesen, weil ja nicht jeder selber eine Kopie hatte, musste es vorgelesen werden. Aber das Vorlesen, das Lesen allein hilft noch nichts, sondern man muss auch zuhören. Als Petrus zu Cornelius geschickt wurde, dann lädt ihn der Cornelius ein ins Haus und er sagt ihm einen wunderschönen Satz, den wünscht man sich vor jedem Gottesdienst. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Wir sind alle hier, das ist heutzutage fast unmöglich, weil immer irgendjemand fehlt aus irgendwelchen Gründen, aber wir sind hier bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Wenn das nicht ist, ist alles umsonst. Man muss bereit sein, zuzuhören, was der Herr sagt, nicht der Prediger. In Amos 8 heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Zugegeben, der Kontext ist es ein Gerichtswort dort, das dann nämlich weiter steht, dass es kein Wort der Erlösung und der Rettung geben wird. Aber ich denke, wir können dafür beten, dass Gott uns so einen Hunger nach seinem Wort schickt, dass es nicht eine Pflichtübung ist, sondern dass es eine Sehnsucht ist, dass wir sein Wort lesen und hören. Und dann betont unser Text mehrmals das Verstehen. Die Männer, die Frauen und die Kinder, die es verstehen konnten, waren alle dabei. Da heißt es in Vers 7 dann, daraufhin belehrten die Leviten, Jeschua, Bani, Sherebeah, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maseia, Kelita, das braucht ihr nicht übersetzen, ne? Josabat, Hanan und Pelaya, das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Heute beim Reinfahren habe ich Nachrichten gehört und dann hieß es, dass die UNESCO, der heutige Tag, ist der Tag der Muttersprache. Und das war hier das Problem. Das Gesetzbuch war auf Hebräisch. Und in der Zwischenzeit hatte sich die Sprache in Israel verändert. In ihrer Gefangenschaft Und nachdem sie aus Babylon zurückkommen, war die Sprache aramäisch. Und deswegen haben die Leute nicht mehr alles verstanden, was da gelesen worden ist. Und deswegen kamen also die Leviten und haben jeden Abschnitt sozusagen mündlich übersetzt. Das geschieht heute noch jeden Sonntag in vielen, vielen Gemeinden in dieser Welt. Dass der Prediger auf Französisch oder Spanisch oder welche immer Landessprache den Text vorliest. Und dann muss er in der Muttersprache den Leuten erklären, was dort steht. Und das Problem ist natürlich dann oft, dass er ja selbst die Landessprache gar nicht perfekt beherrscht. Und von da gesehen manchmal selber nicht versteht, was dort steht. Und deshalb seine Auslegung dann falsch ist. Ich habe gerade letzte Woche ein Beispiel gelesen, wo eben ein Text übersetzt worden ist aus den Evangelien. Und dann wurde eben ein Pastor geholt und der sollte sich das anhören, um zu bestätigen, dass es gut übersetzt ist oder ja, ob Korrekturen vorzuschlagen und so weiter. Und der Pastor wurde ganz, ganz nachdenklich. Es war die Geschichte von der Tochter des Jairus. Und wie eben Jairus kommt und Jesus bittet zu kommen, die Tochter zu heilen. Und dann kommt diese Frau, die seit 12 Jahren krank war, dazwischen sozusagen. Und wird die geheilt und so weiter. Und der Pastor sagte, das habe ich noch nie gewusst, dass das 2 verschiedene Personen sind. Er hat immer gedacht, diese 12-Jährige und die 12 Jahre krank ist, das ist die gleiche Person. Er hatte so immer gepredigt. Jetzt musste er nach Hause gehen und die Predigt neu halten, weil er es jetzt in der Muttersprache gehört hat und verstanden hat. Es ist entscheidend. Die Botschaft Jesu ist die einzige Botschaft in jeder Religion, die verstanden werden muss. Man muss Religion sonst nicht verstehen. Man muss es nur tun, nur Regeln einhalten. Aber das Evangelium muss man verstehen. Wir haben hier auf der Kanzel den Hinweis auf das Gleichnis des 4-fachen Ackerfelds. Und dort heißt es, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, bei dem ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Same ist der gleiche. Das Wort Gottes ist lebendig. Aber wenn es in einer Sprache ist, die die Leute nicht verstehen können, dann nimmt Satan es weg. Und umgekehrt, am Schluss des Gleichnisses sagt Jesus, die Menschen schließlich, die dem guten Boden entsprechen, hören die Botschaft und verstehen sie und bringen auch Frucht. Das Evangelium muss verstanden werden. Und deswegen haben dort die Leviten immer übersetzt und ausgelegt, was vorgelesen worden ist. Und da lesen wir weiter in Vers 4. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Und zu seiner Rechten standen Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkiah und Maaseiah. Zu seiner Linken Petaja, Mishael, Malkiah, Hashum, Hashabadana, Secharia und Meshulam. Wahrscheinlich fragt sich der eine oder andere, was soll das? Wozu diese ganzen Namen? Es interessiert doch keinen Menschen, wie die alle geheißen haben. Ist doch völlig überflüssig. Aber ganz so ist es nicht. Denn diese Namen zeigen uns etwas ganz Entscheidendes. Nämlich, dass die Bibel geschichtlich ein Geschichtsbuch ist. Nicht nur ein Geschichtsbuch, aber auch ein Geschichtsbuch. Manche denken, das ist ja alles, sind ja erfundene Geschichten und so weiter. Aber das weiß doch jeder. In einer erfundenen Geschichte erzähle ich nicht all diese Namen auf, die links und rechts von ihm gestanden sind. So ein klarer Hinweis auf die Historizität, auf die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das heißt dann weiter, das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Ich denke, das ist der nächste Punkt beim Wort Gottes und das ist die Ehrfurcht. Sie standen auf. In manchen Denominationen ist es heute noch, in der evangelischen Kirche, dass bei der Schriftlesung die Leute aufstehen als Zeichen der Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Nun, es ist klar, es ist nur ein äußeres Zeichen. Das heißt nicht, dass jeder, der aufsteht, Ehrfurcht hat. Und umgekehrt, wenn wir sitzen bleiben, heißt das nicht automatisch, dass wir keine Ehrfurcht haben. Aber es ist ein Hinweis darauf, wie wichtig die Ehrfurcht ist. In Jesaja 66 sagt Jesaja oder Gott: Ich blicke freundlich auf die Verzagten, die sich vor mir beugen, auf alle, die mit Furcht und Zittern auf mein Wort achten. Mit Furcht und Zittern auf sein Wort achten und sich vor ihm beugen. Das ist Ehrfurcht, die wir vor dem Wort Gottes haben, vor diesem heiligen Wort. In Nehemia 8, 6 lesen wir dann weiter: Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel, dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Das ist etwas, was wir nicht mehr kennen. Das Händeheben kennen wir noch. Das Hinknien kennen wir schon nicht mehr. Das kennen wir nur vom Islam, dass sie sich hinknien mit dem Gesicht zur Erde als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott. Ich kenne es noch aus meiner Kindheit in der Gemeinde in Linz. Kann ich mich noch gut erinnern. Zu Silvester gab es immer Silvesterfeier. Fingen wir um 9 Uhr an mit Essen und ein paar lustigen Teilen und was immer sonst noch. Und dann, je näher es zur Mitternacht kam, dann kam die Gebetszeit. Und die ganze Gemeinde, einschließlich ich als Kind, kann mich gut erinnern, wir haben uns hingekniet und sind kniend, betend in das neue Jahr gegangen. Seitdem habe ich es, glaube ich, nur noch einmal erlebt, in Rumänien in einer Gemeinde, die sich auch noch hingekniet haben zum Beten. Wieder, versteht mich nicht falsch, es geht nicht um diese äußere Handlung als solches, obwohl ich denke, dass es uns manchmal nicht schaden würde, auch das zum Ausdruck zu bringen, dass wir diese Ehrfurcht haben vor Gott und vor seinem Wort. Aber dabei bleibt es natürlich nicht stehen, sondern dann geht es weiter zur Sündenerkenntnis. Und das ist interessant, der Kontext der Freude am Herrn ist Vers 9. Der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Sündenerkenntnis. Das Wort Gottes hat sie getroffen, das Wort Gottes hat zu ihren Herzen geredet und sie haben erkannt, wer sie sind und haben angefangen zu weinen. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, sagen wir in einem Sprichwort. Ich denke, dass heutzutage wenig über Sünde gepredigt wird. Das wird gern weggelassen, denn ja, wer will schon, welcher Prediger will schon, dass die Zuhörer traurig werden und anfangen zu weinen? Das wollen wir nicht. Dabei sagt Paulus in 2. Korinther 7, die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die nicht zur Umkehr führt, bewirkt den Tod. Das heißt, wenn Menschen traurig werden, weil wir über Sünde predigen, dann kommt es darauf an. Wenn es zur Umkehr führt, dann bringt es Rettung und das bereut niemand. Nur wenn es nicht zur Umkehr führt, dann bewirkt es allerdings den Tod. Aber das liegt nicht daran, dass man über Sünde predigt, sondern an der Hartherzigkeit der Zuhörer. So, ich denke, dass wir keine Angst haben müssen, über Sünde zu predigen, Sünde beim Namen zu nennen. Denn nur so kann der Heilige Geist uns überführen von unserer Sünde. Und gerade diese Traurigkeit über der Sünde führt dann zur Freude über den Herrn. Denn das ist eben jetzt der Kontext. Nachdem sie die Sünde erkannt haben und bekannt haben, dann können sie sich jetzt freuen und dann kann Nehemia und Esra und die Leviten sagen: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das heißt, dieser Vers gilt, glaube ich, nur in diesem Kontext. in diesem Kontext, dass wir uns gedemütigt haben vor Gott und dass wir unsere Sünde bekannt haben. Und dann heißt es eben, da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten, denn sie hatten verstanden, was ihnen vorgelesen worden war. Nochmal die Betonung, sie mussten es erst verstehen, bevor es wirken konnte und ehe sie ihre Sünde erkennen konnten und ehe sich etwas hier geändert hat. Das ist die Wirkung des Wortes Gottes. Und dann haben wir noch im letzten Abschnitt das Wirken Gottes. Bedingung für oder Charakteristik einer Erweckung. Die Erweckung wäre nicht vollständig, es wäre keine echte Erweckung, wenn dieser Punkt fehlen würde. Denn Gott bewirkte hier durch sein Wort nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, wie es Paulus in Philipper 2 sagt. Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das Wort Gottes muss Auswirkungen haben in unserem Leben. Jakobus sagt, es genügt nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Und das finden wir dann im letzten Abschnitt. Da heißt es dann, am zweiten Tag kamen die 7 Oberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra, dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Und da fanden sie im Gesetz, was Mose auf Befehl des Herrn geschrieben hatte. Die Israeliten sollen während des Festes im 7. Monat in Laubhütten wohnen und sie sollen in Jerusalem und in allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen, geht auf die umliegenden Berge und holt frische Zweige, wie das Gesetz es vorschreibt. Und da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten. Und sie haben das Laubhüttenfest gefeiert, sagt es dort, wie sie es seit Josua nicht mehr gefeiert hatten. Das heißt, sie haben das Gesetz gelesen und sie haben etwas gefunden, wo sie feststellen mussten, das tun wir ja gar nicht. Oder das haben wir nicht getan. Und die Reaktion war nicht, nein, das haben wir noch nie gemacht, sondern die Reaktion war, das ist, was Gottes Wort sagt, nachdem sie es noch genauer studiert hatten und sie haben es in die Praxis umgesetzt. Und ich denke, für uns natürlich ist es nicht das Laubhüttenfest, das notwendig ist, dass wir in die Praxis umsetzen. Aber es gibt viele andere Dinge, wo ich immer wieder staune, wie Menschen, Christen, das Wort Gottes lesen und dann aber nicht ernst nehmen und denken, es trifft auf sie nicht zu. Sie brauchen das nicht tun. Sie sind da die Ausnahme. Das ist Teil der Erweckung, dass wir unsere Sünde erkennen, dass das Wort Gottes in unserem Leben Veränderung bewirkt und dass es eben Veränderung in unserem Leben bewirkt, dass wir anfangen, das Wort Gottes zu tun. Wenn wir Kirchengeschichte studieren und die Erweckungsbewegungen, verschiedene Erweckungsbewegungen anschauen, dann ist es faszinierend, wie sich nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Gesellschaften geändert haben. Wie in England die Bars zusperren mussten, weil keiner mehr kam, um sich zu betrinken, weil so viele Menschen zum Glauben gekommen sind und ihr Leben geändert haben. Und dass die ganze Gesellschaft sich verändert hat. Wie gesagt, leider, Erweckung kann man nicht machen. Wir können uns nicht in der nächsten Gemeindeversammlung entscheiden, dass wir hier Erweckung in Wels haben wollen. Das heißt, dass wir es haben wollen, können wir schon entscheiden, aber dass sie passiert, können wir nicht entscheiden. Aber ich denke, dass wir hier ein Beispiel haben, dass wir die Bedingungen schaffen können, indem wir das Wort Gottes wieder uns zu Herzen nehmen und mehr darin lesen. Nicht in dem Sinne, wie es vielleicht früher gewesen ist, man muss jeden Tag seine stille Zeit machen und so weiter. Nein, es geht nicht um Müssen. Es geht um diesen Hunger nach dem Wort Gottes. Also mir zumindest muss man nicht sagen, dass ich essen muss. Ich esse gern. Spätestens, wenn ich Hunger habe. Und so braucht niemand einem Christen sagen, du musst die Bibel lesen. Da stimmt was nicht. Wenn man das sagen muss, dann ist dieser Christ sehr, sehr krank. Nur Kranken muss man sagen, dass sie essen müssen, sondern dass wir diesen Hunger haben. Und wenn wir den nicht haben, ja, dann können wir damit zu Gott gehen. Dann können wir ihn darum bitten, Herr, schenk du uns diesen Hunger, denn das ist die Voraussetzung, dass mehr geschieht, dass wir Sünde erkennen, dass wir uns reinigen lassen, dass unser Leben sich verändert, dass unser Leben etwas wird zur Verherrlichung Gottes. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du dich offenbart hast, dass du deinen Willen offenbart hast, dass du uns gezeigt hast, wie wir leben können und wie wir leben sollen. Zuerst, wie wir gerettet werden können durch Jesus Christus, aber dann auch, wie wir leben können nach deinem Wohlgefallen. Und wir müssen bekennen, Herr, dass wir das oft nicht tun, dass es uns oft nicht mal wichtig ist, dass wir dich oft ignorieren und dein Wort nicht ernst nehmen oder dein Wort gar nicht studieren. Und so bitten wir dich, dass du uns diesen Hunger, von dem du in Amos geredet hast, schickst in unsere Gemeinde, in unser Land, einen Hunger nach deinem Wort, damit dein Wort in unser Herz fällt und Wurzeln schlägt und dann wie auf dem guten Boden Frucht bringt, hundertfältig, zu deiner Ehre. Wir bitten dich auch um einen Geist der Buße, dass wenn wir dein Wort lesen, dass wir dann erkennen, was sich bei uns ändern muss und dass wir uns demütigen vor dir und dass wir dann zu diesem Fest kommen, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, weil du alles bewirkt hast in uns zu deiner Verherrlichung und Ehre. Amen.